Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com.
Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat die Daten zur letzten Spargelernte zusammengetragen. Bevor wir da im Detail drauf eingehen, wie ist denn Ihr allgemeines Fazit der letzten Saison?
Also wir haben festgestellt, auch über all die letzten Jahre, dass Spargel immer mehr zu einem Wochenendgeschäft wird. Das heißt, Anfang der Woche wird wenig gegessen und zum Wochenende etwas mehr. Und gerade in dieser Saison war es so, dass doch manch ein Kunde gesagt hat, also früher haben wir 2 bis 3 Mal Spargel die Woche gegessen, jetzt essen wir 1 bis 2 Mal die Woche Spargel. Es wird weniger. Ob es wirklich am Preis liegt, kann ich nicht sagen. Zum Beispiel ab der 2. Hälfte der Spargelsaison waren wir günstiger als letztes Jahr zu der Zeit. Die Gastronomie hat ganz gut abgenommen. Wir haben Kunden auf dem Hof. Wir stehen ja auch auf dem Wochenmarkt. Wir haben 5 Straßenstände, wo wir Spargel verkaufen. Aber es ist etwas rückläufig.
Es wurde die niedrigste Spargelernte seit 2013 in Niedersachsen verbucht mit 23.200 Tonnen auf 4.400 Hektar, die zudem wegen kühler Witterung im März und April auch etwas verspätet anfing. Woran liegt das Ihrer Meinung?
Also bei uns war es tatsächlich so, dass wir 14 Tage später erst durch die kühle Witterung Spargel gehabt haben. Wenn wir ein ganz frühes Jahr haben, ist es so Mitte April. Dieses Jahr war es wieder ein spätes Jahr mit Ende April. Ich glaube, das war flächenübergreifend in Niedersachsen oder in Deutschland, dass die Spargelernte später losging. Es wird ein Teil verfrüht, das machen wir auch mit Minitunneln und mit Folien. Aber trotz allem, wir kamen erst sehr spät aufs Land, weil wir im Frühjahr ja doch gut Regen gehabt haben und dadurch unser Boden hier, ist ja ein schwerer Boden, einfach lange noch nicht befahrbar waren. Die Sandböden in der Heide sind etwas eher befahrbar. Die trocknen schneller, aber bei uns war es wirklich 14 Tage später, auch weil wir auch später erst das Spargelland fertig machen konnten. Im Kollegenkreis hört man immer wieder, und auch wir haben es gemacht, dass die Flächen reduziert wurden, weil der Absatz nicht mehr so da ist und ich kann nur das anbauen, was ich auch vermarkten kann. Also auf Teufel komm raus anpflanzen und ernten und nachher nicht vermarkten und wegschmeißen geht einfach nicht.
Mehr als 20% des deutschen Spargels wird in Niedersachsen angebaut. Südniedersachsen gilt jedoch nicht als typisches Anbaugebiet. Sie kam eben gerade schon auf den Boden zu sprechen. Liegt das allein an der Bodenbeschaffenheit?
Also wir sind darauf gekommen, Spargel anzubauen. Wir haben Spargel gehandelt und waren mit der Qualität einfach nicht und mit der Menge am Anfang zufrieden, dass wir irgendwann gesagt haben, so jetzt bauen wir Spargel selber an. Es gibt Anbaugebiete mit schweren Böden, aber eben tatsächlich wenige. Sand wärmt sich schneller, er ist einfacher zu bearbeiten. Andererseits hält natürlich so ein schwerer Boden bei uns eher das Wasser als ein Sandboden. Wir haben da nicht ganz so viele Probleme mit, wenn es mal nicht regnet. Aber ich denke, das ist mehr so ein Ackerbau-Gegend Niedersachsen, dass vielleicht noch nicht so viele auf die Idee gekommen sind. Auch man könnte auch mal für die Direktvermarktung Spargel anbauen. Es macht auch nur Sinn für die Direktvermarktung. Also wer bisher nur reinen Ackerbau hat und keine Selbstvermarktung mit Hofladen oder irgendwas schon hat, wird wahrscheinlich nicht unbedingt mit Spargel neu starten und eine Direktvermarktungskette aufbauen.
Spargelanbau gilt ja auch als langwieriges Geschäft. Können Sie vielleicht einen kurzen Ablauf schildern, was es alles so braucht, damit der Spargel am Ende auf den Tellern landet?
Naja, Spargel, wenn ich ihn pflanze, das erste nach einem Jahr kann ich 10 Tage etwa ernten, im zweiten Jahr 3 Wochen und erst nach 3 Jahren die volle Erntezeit. So lange braucht die Pflanze, um stark zu werden, damit der Spargel dann auch 7, 8 Jahre steht und geerntet werden kann. Außerdem ist es eine absolute Handarbeit. Es gibt Erleichterungen durch die sogenannten Spargelspinnen. Das sind so blaue Geräte, die über die Reihen mit einem kleinen Motor fahren, die Folie vorne aufnehmen, hinten wieder abklingen, dass der Spargelstecher die nicht per Hand immer aufschlagen und wieder zuschlagen muss. Aber es ist nach wie vor Handarbeit, jede Stange einzeln zu stechen. Den Boden aufmachen, wo der Kopf rauskommt, stechen, mit der Kelle die Erde wieder zumachen. Das ist schon richtige, ich sage mal in Anführungsstrichen, Knochenarbeit und das bei Wind und Wetter. Es gibt Erntemaschinen, aber die lohnen sich wirklich nur für ganz große Betriebe, wo so ein Spargelvollernter durch die Reihen fährt. Dann wird einmal gestochen durch die Reihe weg, egal wie lang die Stangen sind. Das macht aber für uns Kleine, für die Direktvermarktung keinen Sinn. Also die Maschinen sind wirklich was für große Betriebe, die dann vielleicht auch an Fabriken liefern, wo eingekocht wird.
Die ertragsfähigen Flächen wurden im Vergleich zum Vorjahr um 1,5% reduziert in Niedersachsen, bei den nicht ertragsfähigen Flächen sogar um 14,3%. Was macht Ihrer Meinung nach den Spargelanbau immer unattraktiver?
Also es wird sicherlich immer schwieriger, Erntekräfte zu finden. Das ist das der eine Punkt. Und die Löhne werden immer höher. Also der Mindestlohn war ja dieses Jahr bei 12 Euro. Er geht nächstes Jahr noch höher. Und das muss umgesetzt werden an die Verbraucher. Man kann das gar nicht immer alles eins zu eins umsetzen oder weitergeben. Und das hält sicherlich auch manchen ab, der sagt, ich mache über weniger, ich liefere vielleicht auch nicht mehr an den Lebensmitteleinzelhandel, weil da die Preise einfach nicht zu bekommen sind, die man eigentlich bräuchte. Und deshalb einfach auch weniger angebaut wird. Oder so wie letztes Jahr auch, manche Flächen einfach nicht mehr abgeerntet wurden, weil sie nicht zu vermarkten waren.
Heißt das, dass Spargel immer mehr zum Luxusgut wird durch die teuren Anbaubedingungen?
Also Luxus würde ich überhaupt nicht sagen, weil wir haben zum Beispiel 8 Sortierungen. Es gibt Bruchspargel, der günstig ist. Es gibt die Köpfe, es gibt dünnen, mittleren, dicken, es gibt die Jumbos, es gibt zweite Wahl, der günstiger ist. Eigentlich ist gerade bei den Direktvermarktern für jedes Portemonnaie was dabei vom Preis. Ich kann den dicken Einser, der schön gerade ist, für mehr Geld kaufen, Kilopreis. Oder ich kaufe eben zweite Wahl, die auch mal ein bisschen kurzer ist oder krummer ist, schmeckt aber genauso gut, ist aber preislich günstiger.
Die Deutschen gelten ja so als Spargel verrückt. Was macht denn Ihrer Meinung nach den Reiz am Spargel aus? Alleine die saisonale Verfügbarkeit?
Das glaube ich ja, weil Spargel gibt es tatsächlich nur in der Saison. Sowohl Grünspargel als auch Weißen oder er kommt von weit, weit her. Der erste kommt immer aus Peru im Frühjahr, aber das ist natürlich weit angereist. Und den Deutschen gibt es eben wirklich nur von, wenn es früh ist, wer jetzt Dreifachabdeckung, Minitunnel macht, Sandboden vielleicht so ab Mitte, Ende März, das sind die ganz frühen und dann bis circa 24. Juni, sagt man ja so ungefähr.
Sie sind schon darauf eingegangen, seit Oktober letzten Jahres gilt ein Mindestlohn von 12 Euro. Inwiefern hat das denn Auswirkungen allgemein auf die landwirtschaftliche Erzeugung von Spargel, Erdbeeren und Co.?
Ich glaube, manch einer überlegt, kann ich das noch bezahlen oder wie kann ich die Pflückleistung vielleicht noch erhöhen, indem ich zum Beispiel bei Erdbeeren jedes Jahr neu pflanze, dass ich dicke Erdbeeren habe, dass schneller gepflückt werden kann, also mehr pro Stunde an Kilos gepflückt werden kann. Aber der Mindestlohn ist eben, ob das vom Sortieren ist, es muss alles per Hand gemacht werden und die Mitarbeiter müssen gut bezahlt werden, ganz klar. Aber letztendlich ist es noch bezahlbar oder nicht. Ich meine, die Verpackung, alles ist teurer geworden. Es muss ja alles berechnet werden. Die Pflanzen sind teurer geworden, der Pflanzenschutz, die Verpackung. Die Energiekosten für die Kühlhäuser sind hochgegangen im letzten Jahr. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
Ja, dann lassen Sie uns doch mal eine Prognose wagen. Wie wird es in Ihrer Meinung nach in den kommenden Jahren mit dem Spargelanbau und Verzehr weitergehen?
Also ich hoffe auf diesem Niveau, dass es das bleibt. Ich glaube auch, dass die Deutschen einfach gerne weiterhin Spargel essen. Das lässt sich keiner nehmen. Das haben wir in der Pandemie gemerkt, als die Restaurants zu hatten. Da haben wir Zulauf im Hofladen an den Ständen gehabt, weil unsere Kunden gesagt haben, wenn ich nicht Spargel essen kann, dann koche ich ihn selber. Und der Spargelanbau wird weitergehen. Also da bin ich ganz zuversichtlich. Aber wie gesagt, Flächen reduziert und vielleicht werden sie auch mal wieder erweitert eines Tages. Aber der Spargelanbau wird nicht verschwinden aus Deutschland. Da bin ich zuversichtlich, so als Abschlusswort.
Ja, dann abschließend, wie kommt der Spargel denn bei Ihnen am besten auf den Tisch?
Es gibt ja 1000 tolle Rezepte, aber wir als Spargelanbauern arbeiten in Anführungsstrichen rund um die Uhr. Bei mir kommt er tatsächlich in den Topf mit Salz und Zucker und Butter. Irgendwie fehlt immer die Zeit für die tollen Rezepte, die ich von meinen Kunden höre, was sie alles ausprobiert haben. Also bei uns kommt er ganz schlicht mit Butter oder Hollandaise dann auf den Tisch gekocht, Schinken oder Schnitzel dazu, frische Kartoffeln. Vielleicht, wenn ich mal in Rente gehe, Rezepte ausprobieren.